Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Professor Dr. Dr. Jalit Sehuli. Er ist Direktor der Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologische Chirurgie des Charité Campus Virchow-Klinikum, Leiter des Gynäkologischen Tumorzentrums und Europäischen Kompetenzzentrums für Eierstockkrebs. Stellvertretender Direktor des Charité Comprehensive Cancer Centers und Executive Faculty Member of Global Health der Charité. Mit ihm sprechen wir über die Behandlung von Tumorerkrankungen und die Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Dieses Video wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf dein Smartphone. In nur 15 Minuten pro Titel erschließt du dir so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für dein Leben und deine persönliche Entwicklung. Besonders gerne nutze ich die Audiofunktion von Blinkist auf dem Weg zur Arbeit. Heute Morgen habe ich zum Beispiel Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann gehört. In seinem Bestseller beschreibt der Nobelpreisträger seine Experimente aus der Verhaltenspsychologie und gibt erstaunliche Einblicke in menschliche Verhaltensweisen. Ein wirklich faszinierendes Werk, finde ich. Und Blinkist bietet noch mehr. Mit der neuen Funktion Blinkist Connect könnt ihr ohne zusätzliche Kosten euren Premium-Account mit einem Freund oder Familienmitglied teilen. Nutzt den Link in der Beschreibung und startet eure kostenlose 7-Tage-Testversion. Wenn ihr den Gutscheincode in der Beschreibung nutzt, erhaltet ihr 25% Rabatt auf euer Blinkist Premium-Abo und 2 Mitgliedschaften zum Preis von einer. Herr Professor Sehuli, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen und über ein wichtiges Thema zu sprechen. Also schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Herr Professor Sehuli, fast jeder zweite Mensch in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Tumorerkrankung. Was sind denn die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung?
Ja, das ist tatsächlich so, dass eben die Krebserkrankung rasant leider zunimmt. Das hat viel mit unserem Lebensstil zu tun und dass wir eben erfreulicherweise ja auch älter werden. Und wir sehen immer mehr, dass wir eigentlich diesen Anspruch der sogenannten personalisierten Medizin haben. Bedeutet, dass die Diagnosen teilweise nur eine Überschrift darstellen und beispielsweise der Eierstockkrebs aus vielleicht 10 unterschiedlichen biologischen Typen existiert, die unterschiedliche Tumorentstehungswege haben und auch unterschiedliche Prognosen und unterschiedliche Therapiekonzepte, sogenannte zielgerichtete Therapien, die ganz spezifisch in diese Tumorbiologie eingreifen, um dann eben die Heilung oder das Langzeitüberleben zu ermöglichen. Und wir wissen aber, dass die Säulenoperation beispielsweise weiterhin die wichtigste Säule in der Therapie darstellt, auch wenn danach noch was passiert. Und wir haben gesehen, dass letztendlich bei vielen Erkrankungen es darum geht, die Summe der richtigen Therapieschritte, also Qualität. Und da hapert es leider häufig auch in diesem großartigen Land Deutschland, dass nicht jede Patientin, nicht jeder Patient richtig behandelt wird.
Moderne bildgebende Verfahren ermöglichen eine zumindest verbesserte Früherkennung von Tumorerkrankungen. Gab es dadurch, auch durch diese neuen digitalen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, in den letzten Jahren, würden Sie sagen, signifikante Fortschritte bei der Früherkennung, aber dann auch bei der Diagnostik?
Das ist natürlich ein großes Thema, Diagnostik, Früherkennung und Screening. Also man unterscheidet das. Also ein Screening bedeutet, ich untersuche einen Menschen, der gar keine Beschwerden hat und erkenne eine Erkrankung so früh, dass ich den Tod vermeide. Das ist beispielsweise das Brustkrebs-Screening. Und da spielt natürlich die Mammographie und auch die modernen Mammographieverfahren eine ganz besondere Rolle. Und wir sind natürlich gerade dabei, auch andere Techniken wie beim Hautkrebs, aber auch beim Darmkrebs und auch beim Gebärmutterkrebs über Biomarker-unterstützte Verfahren diese Vorsorge oder diese Screening-Untersuchung zu verbessern. Aber es ist methodisch nicht ganz einfach, weil man darf auch eine Bildgebung nicht außerhalb der ganzen Klinik und diesem Risikokollektiv interpretieren. Also hat die Frau zum Beispiel in der Familie Brustkrebs oder Eierstockkrebs oder Darmkrebs, dann hat man ja schon ein genetisches Risiko. Und für diese Patienten braucht man natürlich eine ganz andere engmaschige Vor- und Früherkennungsstrategie als jemand, der gar keine Beschwerden und auch keine auffällige Familienanamnese hat. Deswegen kann man das gar nicht so pauschal definieren, aber die digitalen Möglichkeiten gehen rasant weiter und man versucht beispielsweise auch jetzt schon über Blutverfahren, wo man nicht ganze Zellen, sondern nur Teile von der DNA zu identifizieren, um sie eben als Vorsorge oder Früherkennung wahrzunehmen. Und zwar sowohl in der Blutebene als auch zum Beispiel als Abstrich. Da geht die Reise hin und da sind die neuesten Studienergebnisse auch sehr, sehr vielversprechend.
Herr Professor Sihuli, Sie sind einer der führenden Experten für die Diagnostik, die Therapie und auch für die Nachsorge von Krebserkrankungen bei Frauen. Und Sie sind sehr stark spezialisiert auf den Eierstockkrebs und natürlich auch auf die Behandlung. Wie wichtig ist es denn für junge Frauen, die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung durchzuführen? Ab welchem Alter fängt man an?
Also Vorsorge beginnt eigentlich damit, dass ich versuche, gesund zu leben. Und nicht mit dem ersten Termin beim Arzt oder bei der Ärztin, sondern dass wir uns bewusst sind, dass wir einfach zu viel essen, dass wir uns zu wenig bewegen, dass wir zu wenig draußen sind und dass wir einfach zu viele Toxen, also Gifte, ausgesetzt sind. Und dass wir eben schauen sollten, dass wir eben gar nicht das Rauchen sicherer machen, sondern einfach mit dem Rauchen aufhören oder gar nicht zu beginnen. Das ist echte Vorsorge. Und diese Nebenwirkungen, dieser Lebensstil, die sind ganz entscheidend für alle Krebserkrankungen. Für Brustkrebs, für Darmkrebs, für Lungenkrebs. Und deswegen ist das der erste Schritt. Und da kann man gar nicht so früh genug überhaupt auf die Reise gehen. Und auch das nochmal vielleicht ganz wichtig. Alles, was ich tue, um den Krebs zu vermeiden, ist auch gut fürs Herz, Kreislaufsystem und für Blutdruck. Der Hauptkiller der Welt ist zurzeit der Blutdruck. Und der hat auch wieder was mit Bewegung und mit Ernährung zu tun und mit Lebensstil. Und was wir in der Medizin haben, und ich hatte das versucht anzudeuten, dass wir Vorsorgeuntersuchungen durchführen, aber nicht immer sicher jeden Krebs vorbeugen können. Es gibt Krebserkrankungen, die kann man nicht früh erkennen. Und dazu gehört leider der Eierstockkrebs. Das heißt, der Abstrich, der bei der Gebärmutter-Halsuntersuchung durchgeführt wird, oder eben dieser HPV-Test, den man eben jetzt eingeführt hat, der ist für Gebärmutterhalskrebs interessant, aber nicht für Gebärmutterkörperkrebs und auch nicht für einen Eierstockkrebs und auch nicht für einen Eileiterkrebs. Und deswegen sollte man eben das Thema Hautkrebs, Darmkrebs, Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, das sind eigentlich die Erkrankungen, wo man eine Vorsorge durchführen kann und wo man sehr früh damit starten sollte. Ab dem 35. Lebensjahr fängt man damit an. Und wie gesagt, was ganz wichtig ist, auch die Familienanamnese zu durchstöbern. Es ist schwer, weil die Familien ja immer kleiner werden. Aber wenn jemand einen Hirntumor in der Familie hatte, jemand einen Darmkrebs hatte oder Gebärmutterkörperkrebs, könnte es zum Beispiel um ein Lynch-Syndrom handeln. Und dann hat man ein sehr hohes Risiko, um Darmkrebs zu entwickeln. Und da ist manchmal der Gebärmutterkörperkrebs der erste Krebs, der erkannt wird. Aber man denkt, man hat es überstanden und dann rennt man schon wieder in die nächste Straße. Das heißt, das sind so die Vorsorgemaßnahmen, die man eingehen sollte. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir in der Gesellschaft uns viel bewusster sind, dass wir eben viel mehr Vorbeugung, indem wir eben das rauchen. Das wäre schon das Einfachste. Und 2/3 weniger essen und 1/3 mehr bewegen, da würden wir schon sehr, sehr viel uns Gutes tun.
Viele Frauen, die einen positiven Befund bekommen und die Diagnose Krebs zu haben, sind natürlich erst einmal schockiert und haben Angst vor der Operation. Wie schwerwiegend ist denn dieser Eingriff wirklich und wie läuft denn so eine Operation heutzutage ab? Kann man teilweise auch schon minimalinvasive Vorrichtungen nehmen?
Genau, also erstmal ist das eigentlich selbstverständlich, dass das immer ein Trauma ist, egal wie groß die Operation ist. Also weil man ist in Narkose und man ist ausgeliefert und weiß ja eigentlich gar nicht, was da passiert, egal wie gut die Aufklärung war. Und deswegen ist das ganz wichtig zu verstehen, dass man eben durch eine Operation immer in eine Angstsituation kommt und dass man immer Kraft verliert und dass man immer ein Risiko hat, Komplikationen zu entwickeln. Und deswegen hat sich auch die Medizin gewandelt, dass man eben nicht nur einfach schaut, geht die Operation, sondern wie kann ich eine Patientin oder einen Patienten vorbereiten? Wir haben ganz aktuell eine große Studie an der Charité, wo wir die Patienten in ein Prä-Rehabilitationskonzept, nicht nach der Operation, sondern vor der Operation mit der Patientin körperlich trainieren, so wie man das Cardio-Training macht, dass wir vor der Operation versuchen, ihre mentale Gesundheit zu stärken, dass wir vor der Operation versuchen, ihre Blutarmut zu behandeln, dass wir die Frau nicht in den OP schieben, sondern sie in den OP läuft, dass wir eben keine unnötigen Vorbereitungen machen, wie Darmlösung zu trinken oder 10 Stunden nüchtern zu sein. Wir wecken die Patienten 2 Stunden vor der Operation, geben ihnen einen Zuckertrink, um sie fit zu machen, damit sie eben nicht den Marathon ausgetrocknet in die OP gehen. Und dann versuchen wir natürlich immer die minimalinvasivste Methode zu nehmen und das ist bei vielen Dingen möglich. Wir haben ja die roboterassistierten Operationen bei Darmkrebs, aber auch bei Gebärmutterkörperkrebs. Wir haben die Minimalinvasion, heißt eigentlich so wenig wie möglich Trauma zu verursachen und das funktioniert sehr gut. Aber es gibt Grenzen für diese Technik. Der Eierstockkrebs, das ist keine gute Technik für die Laparoskopie, für die Minimalinvasion. Der Gebärmutterhalskrebs ist keine gute Technik für minimalinvasiv, aber für alle anderen ist das der Standard. Und früher haben wir bei der Eileiterschwangerschaft den Bauch aufgeschnitten. Das ist obsolet, das macht man alles mit 5 mm Trokare. Und die Technik wird sich auch weiterentwickeln. Und auch ein ganz wichtiger Vorteil, durch die Minimalinvasion und auch diese Roboterassistierten kann das Training viel besser funktionieren. Und das Trauma für die Patienten ist deutlich geringer. Aber wie gesagt, nicht schwarz-weiß. Und selbst wenn man offen operiert, kann man das klein machen und auch minimalinvasiv operieren. Was heißt das? Achten auf Blutung. Jede Blutung muss sofort gestillt werden. Achten auf Temperaturverluste, weil wenn die Temperatur während der Operation abfällt, gibt es mehr Komplikationen, mehr Blutgerinnungsprobleme, Wundheilungsstörungen. Das kann ich also durch Wärme wieder geben. Deswegen macht man beim Kaiserschnitt auch die Wärme. Nicht nur fürs Baby, sondern auch für die gesamte Situation. Also das heißt, diese Strategie, so wenig wie möglich Morbidität, so heißt das, Krankheitsverursachen durch meine medizinische Profession, das ist Teil der modernen Medizin.
Hinter jeder Operation, hinter jedem Fall steckt letztendlich ein Mensch. Auf Arztseite, natürlich auch auf Patientenseite. 2018 ist Ihr Buch erschienen, von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Und ich glaube, dass es ein Spiel ist, auch mit Psychologie, diese schlechten Nachrichten zu überbringen, die ja teilweise auch einschneidend sind in der Patienten- und Arztkommunikation. Was sind denn so wichtige Grundlagen, die Ärzte beherrschen sollten, um, wenn Sie in diesem Bereich tätig sind, diese Nachrichten zu überbringen und die Patienten zwar fachlich abzuholen, aber trotzdem noch auf einer menschlichen Ebene zu erreichen?
Wenn ich einer Patientin übermittle, Sie haben Krebs, fällt sie in einen Schock und kann maximal 2,5 Minuten mir noch zuhören. Sie kann nur noch 2,5 Minuten riechen, 2,5 Minuten noch richtig sehen und fühlen. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und Ärzte müssen sich bewusst sein, dass diese Botschaft das Leben ab dieser Sekunde für immer verändert. Und der Blick auf morgen und übermorgen nie mehr derselbe sein wird wie gestern. Und das bedeutet, dass wenn ich diese Botschaft übermittle, ich diesen Menschen nicht überfordern darf mit hier ist die Erkrankung, da ist die Therapie und das ist die Lösung, sondern Zeit und Raum lasse. Wenn die Patientin mir antworten würde, muss ich sterben, kann ein Arzt maximal 16 Sekunden schweigen. Er hält es nicht aus, diese Stille. Und er macht das unbewusst, dass er sofort weiterredet und schon die Lösungsstrategien diskutiert, ohne dass die ankommen werden. Das heißt, ich muss jemanden warnen, die Botschaft zu übermitteln. Ich habe eine schlechte Nachricht. Pause. Weil wenn Sie in einem Auto sich befinden mit 10 Kilometer pro Stunde und Sie sehen, dass die Wand kommt, werden sich wahrscheinlich nicht verletzen. Aber wenn das ohne Ankündigung passiert, können sie bis zur Querschnittslähmung dieses Trauma begegnen. Das heißt, Warnung. Zweitens, klare Botschaften, direkte Kommunikation statt indirekte Kommunikation, Pausen Raum lassen. Und wichtiger als die Worte ist die Beziehung, um dann weiterzumachen. Das heißt, Sie müssen vertrauensvolle Maßnahmen durchführen. Das ist das Gespräch. Und nicht gleich die Patientin die Diagnose mitteilen und zu sagen, ja, so ist es eben. Und ich habe das erlebt, dass ein Arzt zu dem Ehemann in Anwesenheit der Patientin gesagt hatte, als er fragte, Eierstockkrebs, und was sollen wir tun? Und der Arzt sagte, man kann nichts tun. Und das ist ein Trauma, was natürlich alles belastet. Und diese Balance ist natürlich eine große Herausforderung, aber es beginnt mit der Achtsamkeit, dass diese Nachricht das Leben für immer verändern kann. Und da müssen wir auch investieren. Weil ich bin ja ein Fan von digitalen Techniken und Instrumenten. Aber am Ende des Tages geht es um die Beziehung, um die persönliche Beziehung. Das heißt, digitale Technik kann uns da nur unterstützen. Aber sie kann uns entlasten von Müll. Und zwar von Organisationsthematiken, von Koordination, Delegation, um dann das Gespräch auch möglich zu machen. Und deswegen halte ich das für absolut sinnvoll. Aber wir müssen ehrlich sein und diese Arzt-Patienten-Kommunikation erstmal nackt betrachten und dann schauen, wie die digitale Technik uns dabei unterstützen und entlasten kann. Was zurzeit läuft, ist, dass das eben parallel sich so entwickelt, dass es immer draufgestellt wird, ohne die Ist-Situation zu verbessern. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir im Rahmen der Innovation auch wirklich ernst nehmen müssen und an dem arbeiten wir auch.
Ich würde es gerne noch ein klein wenig zuspitzen. Würden Sie sagen, dass eine vertrauensvolle Kommunikation mit dem Arzt und auch ein positives Denken und Ermutigen dazu beitragen kann, dass der Behandlungserfolg auch etwas positiver ausfallen kann?
Es gibt Studien, dass Patienten und Patienten im selben Tumorstadium, Stadium 3, ja, wenn es 4 Tumorstadien gibt, eine Patientin hat eine Partnerschaft und die andere hat keine Partnerschaft. Selbes Tumorstadium, selbe Tumorbiologie. Und die Patientin mit der Partnerschaft, und das kann auch die Familie sein, das muss nicht immer ein Angehöriger sein oder ein neuer Partner, hat aber eine bessere Lebenserwartung. So, das heißt, das soziale Umfeld hat Einfluss aufs Gesamtüberleben. Und wenn der Arzt Teil des sozialen Umfeldes ist, dann würde ich sagen, ja, und ich bin davon überzeugt. Es ist wissenschaftlich schwer zu beweisen, aber ich bin davon überzeugt, wenn unsere Beziehung als Arzt und Patientin gut ist, dass die Prognose grundsätzlich besser ist. Davon bin ich überzeugt.
Dann lassen Sie uns noch einmal einen Blick auf die Innovationen richten. Personalisierte Medizin, Impfung gegen Krebs, Hightech-Ansätze und so weiter und so fort. Wenn man die Presse so ein wenig verfolgt, glaubt man, dass der Krebs bald besiegt ist und das vielleicht eine chronische Erkrankung wird. Stimmt es auch aus wissenschaftlicher Sicht oder würden Sie sagen, naja, das sind ehrlich gesagt noch Zukunftsutopien, wenn ich mir den Praxisalltag anschaue?
Nein, wir haben also auf jeden Fall schon großartige Erfolge gesehen, ja. Dass die Erkrankung, also Brustkrebs ist ein gutes Beispiel, dass der große Teil aller Patienten ja wirklich geheilt und sehr, sehr lange leben kann mit der Erkrankung. Denken Sie an HIV, das hat sich enorm, das haben nahezu eine selbe Lebenserwartung. Es gibt Erkrankungen, wo der Fortschritt sehr schnell ist und bei manchen sehr langsam. Das hat was mit der Tumorbiologie zu tun. Ich persönlich glaube nicht, dass wir in 10 oder 20 Jahren keinen Krebs mehr haben. Das ist meiner Meinung nach absolut ausgeschlossen, weil Krebs ist evolutionär, seitdem es den Menschen gibt. Es gibt auch Krebs im Tierreich. Also das gehört zur Natur, dass Krebserkrankungen auftreten. Wir haben aber immer mehr Erkrankungen, die chronifiziert werden oder ein Langzeitüberleben ermöglicht, trotz der Tatsache, dass der Krebs ja noch da ist. Der ist ja da, aber. Und ich habe Patienten, die haben Krebs, sind 3-mal operiert und leben schon seit 8 Jahren, ohne dass der Krebs wieder aufgetreten ist, weil sie eben neue zielgerichtete Therapien eben nutzen und die auch bei denen wirken. Aber es wirkt bisher nicht alles bei jedem. So. Und ich würde sagen, nein, der Weg ist richtig, aber ich würde mehr mit Demut arbeiten, mehr mit Demut und nicht mit der Schlagzeile, alles wird weg, sondern ich würde sagen, der Schritt geht weiter. Wir sind Und ich habe erst vor kurzem einen Vortrag gehalten zu diesem Thema und habe geschrieben, auf den weiteren Weg der personalisierten Medizin und der Chronifizierung, das ist alles richtig, aber es sind kleine Schritte, über die ich mich persönlich total freue, aber man sollte sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Und das hat manchmal nämlich Nachteile mit den Patienten, weil wenn sie dann krebserkrankt sind, denken sie, das ist eine Frage der Technik. Es ist nicht eine Frage der Technik, weil nicht alles kann man lösen. Und vor allem, wenn man sehr spät, wenn man schon 5, 6 Mal der Tumor weitergewachsen ist, trotz aller Therapien, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim 7. Mal es viel besser wird, natürlich sehr gering. Aber es ist nichts auszuschließen und ich bin froh, dass wir auch in Deutschland ganz viel mitgestalten. Also wir machen ganz viele Studien hier in Deutschland und auch Innovation und müssen auch nicht immer über den Teich gucken. Und das ist was Besonderes, finde ich, als Arzt, der in der Klinik und in der Praxis, dass wir auch die Weltstandards verändern können. Das ist schon was sehr Großartiges.
Herr Professor Suhli, dann vielleicht abschließend nochmal so, um einen positiven Ratschlag auch von Ihnen zu bekommen. Was kann jeder Einzelne tun, um weitestgehend gesund zu bleiben, versuchen, eine Tumorerkrankung, ja, verhindern kann ich sie nicht, wenn sie kommt, kommt sie. Aber vielleicht, Sie haben schon gesagt, die gute Lebensweise spielt eine Rolle. Was kann ich auch tun, um eine Behandlung positiv zu beeinflussen? Können Sie das vielleicht noch einmal so abrunden?
Also natürlich habe auch ich das Geheimrezept nicht. Ja. Aber ich kann nur sagen, es ist gut, eben seine Achtsamkeit zu bewahren, nicht nur im Yogakurs am Samstagnachmittag. Bedeutet, dass wenn ich Beschwerden habe, dass ich sie nicht ignorieren sollte. Das heißt nicht, dass man, wenn man Kopfschmerzen hat, gleich an Hirntumor denken muss. Aber wenn etwas länger als 2, 3 Wochen nicht verschwindet, dann würde ich nachhaken. Es muss nicht Krebs sein, aber man kann ja auch in anderen Erkrankungen seine Lebensqualität verlieren. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, wenn es eine ernste Erkrankung ist und man gelähmt ist vor dieser Erkrankung, dann vielleicht trotzdem eine Zweitmeinung einholen. Und von jemandem, der das auch wirklich versteht. Weil es ist ganz wichtig, dass man eben deeskaliert und den gesamten Plan erarbeitet, als irgendwo reinzurennen, nur weil die Klinik gegenüber ist. Und das heißt, Achtsamkeit ist meiner Meinung nach das A und O. Und dass man eben sein Bestes versuchen sollte. Aber es gibt kein Geheimrezept und nur vegan zu sein, ist keine Garantie, nicht Krebs zu bekommen. Und das ist genau mein Forschungskonzept, wie kriegt man das lange Leben. Und wenn man sich den Code anschaut, dann ist das in der Regel so, dass das Menschen sind, die häufiger fasten. Es sind Menschen, die eine soziale Aufgabe in ihrem Leben haben, also eine sinnhafte. Die sind auch eher sozial eingebettet mit Freunden, Familien. Das sind Menschen, die eher relativ wenig Fleisch essen. Es muss nicht Veganer sein. Es sind in der Regel immer Nichtraucher. Und das sind Menschen, die eben eher positiv in die Welt gehen. Das ist so bisher der Code des Alterns und des langen Lebens.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, beenden wir dieses Interview auch mit einem Lächeln. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute bei uns waren und auch fasziniert, dass Sie den Mensch in den Mittelpunkt setzen, auch seine Gefühle und Empfindungen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Suhli.
Danke sehr.
Vielen Dank an Blinkist für die freundliche Unterstützung dieses Videos.